Okay, schön, dass wir wieder alle hier sein können und den Kletterwald heil überlebt haben. Ich hoffe, es haben alle überlebt. Die Gruppe sieht ein bisschen kleiner aus als heute früh. Und genau, ich habe ja schon angekündigt heute früh, dass wir darüber nachdenken wollen, was es bedeutet, einmal sich an Gott zu verherrlichen und dann zum Zweiten sich an Gott zu erfreuen. Und heute ist sozusagen, heute Abend kommt der zweite Teil. Da habe ich auch nochmal von diesem ganz uralten Dokument den Satz hier oben abgedruckt, der, denke ich, eine ganz gute Zusammenfassung ist. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und heute früh haben wir eben über dieses Gott verherrlichen nachgedacht. Und jetzt geht es darum, sich an Gott zu erfreuen. Denn das Interessante ist, dass bei Gott die Verherrlichung und unsere Freude sozusagen kein Widerspruch ist. Ne? Vielleicht kennt ihr das, dass man manchmal die Idee hat, irgendwie, dass der Himmel ganz langweilig ist. Also im Himmel, da sitzen wir alle nur da und spielen Harfe auf irgendwelchen kleinen Wolken. Ich denke, es kursiert so ein bestimmtes Bild, so ein Klischee über den Himmel. Und im Grunde genommen ist es ganz langweilig. Und hier auf der Erde, da haben wir eigentlich viel spannendere Sachen. Das ist so ein Klischee, das manchmal auch vielleicht sogar von unseren nichtchristlichen Freunden gesagt wird. Im Grunde genommen könnte man sagen, das sind dumme Sprüche, es ist sehr unwissend, sowas zu sagen. Denn wenn wir wissen, wie groß und wie toll und herrlich Gott ist, dann können wir uns vorstellen, dass es ganz, ganz wunderbar wird, wenn wir erst bei ihm sein werden. Und alles andere als langweilig natürlich. Und Gott zu verherrlichen, dass also unser Leben ganz im Dienst Gottes steht, wie wir es heute früh gesagt haben, das heißt nicht, dass wir sozusagen die ganze Zeit traurig sind und die ganze Zeit irgendwie denken, ach, das macht mir gar keinen Spaß oder was, sondern es wird sich dann herausstellen, wenn jemand sein Leben im Dienst für Gott verbringt, zum Beispiel, denken wir zum Beispiel mal an einen Missionar, der alles aufgibt in seinem Land und in ein fremdes Land geht, dass diese Leute immer eine ganz tiefe Freude und ganz tiefe Freude haben und ganz glücklich sind, weil sie merken, dass Gott zu dienen eigentlich die größte Sache ist. Und deswegen sind sie auch so fröhliche Menschen. Und deswegen, ja, das ist das Spannende bei Gott, ist eben unsere Freude, dass wir fröhlich sind und unsere Aufgabe, Gott zu dienen, kein Widerspruch. Und Gruppenarbeit, jetzt wollen wir einmal über einige Bibelstellen nachdenken, in denen deutlich wird, dass die Bibel eigentlich von uns will oder dass Gott von uns will, dass Gott für uns das Größte und Wichtigste ist. Also man könnte sagen, sich an Gott erfreuen, das ist sozusagen das Gleiche, als wenn ich sagen würde, Gott ist mir das Wichtigste, Gott ist mir das Größte, Gott ist für mich wie ein Riesenschatz. Was für mich ein Riesenschatz ist, daran freue ich mich natürlich. Zum Beispiel meine Verlobte ist ein Riesenschatz für mich, an der freue ich mich immer ganz sehr. Oder man könnte auch einen richtigen Goldschatz nehmen. Wenn man einen richtigen Schatz hat, daran erfreut man sich. Und was die Bibel von uns will, ist, dass wir sozusagen Gott als so einen Schatz betrachten, dass wir Gott wertschätzen. Da kommt das Wort ja auch, wertschätzen. Dass für uns wie ein Schatz ist. Und wir haben jetzt leider keine Tafel hier, deswegen gebe ich euch mal diese Bibelstellen. Einer von euch, vielleicht kann das mal jeweils für Fabian oder Joch machen, schreibt die mal schnell auf und dann besprecht ihr mal in 10 Minuten, was diese Bibelstellen jeweils über die Freude sagen oder was diese Bibelstellen darüber sagen, wie sehr eine Person, zum Beispiel David, es kommt in Psalm vor, wie sehr diese Personen Gott wertschätzen. Wie das dort ausgedrückt wird, dass Gott ihnen so wichtig ist und dass Gott ihnen wichtiger ist als alles andere. Oder was diese Verse sonst über die Freude sagen. Also einfach mal so ein bisschen Brainstorming und dann tragen wir das mal zusammen. Also die erste Bibelstelle wäre Philipper 4, Vers 4. Die zweite Stelle wäre Psalm 73, die Verse 25 bis 28. Die dritte Stelle ist Psalm 16, die Verse 2 bis 6. Dann noch Psalm 84. Ihr müsst nicht den ganzen Psalm lesen. Einfach mal reinlesen. Ihr werdet dann schon schnell merken, in welche Richtung das geht. Psalm 84. Und dann die letzte Stelle, die ist vielleicht ein bisschen knifflig, mal dazu herauszufinden, was es mit Freude zu tun hat und mit Gott wertschätzen. Das ist Philipper 1, Vers 21. Okay, dann drücke ich hier mal kurz auf Stopp und wir nehmen uns mal 10 Minuten Zeit. Und einfach mal so ein, zwei Stichworte pro Bibelstelle aufschreiben, wo da sozusagen die Freude oder die Wertschätzung drinsteckt. So, alles klar. Ich hoffe, ihr hattet gute Gespräche und könnt sozusagen oder habt in euren Gesprächen viel mehr festgestellt, als was wir jetzt hier zusammenfassen können. Aber vielleicht mal wenigstens so ein, zwei Bemerkungen pro Bibelstelle, die ihr da gefunden habt. Wer möchte mal was zu Philipper 4, Vers 4 sagen? Was ist da so ein, zwei Aspekte, die da so rausspringen? Ja, sehr gut. Da kann man sich in Klammern mal auch noch Kapitel 3, Vers 1 hinschreiben, wenn es interessiert. Da sagt er, das ist mir keine lästige Angelegenheit, euch immer wieder das Gleiche zu schreiben, dass ihr euch nämlich freuen sollt. Das stört mich nicht und euch hilft es. Und dann macht er das Gleiche, ne? Er sagt immer das Gleiche. Ja, sehr gut. Psalm 73. Eure Gruppe da hinten? Ja. Ja. Gott ist für ihn wertvoller als alles, was er hier auf Erden hat. Er könnte selbst Leib und Seele verlieren und Schaden dran nehmen und so weiter und könnte sich trotzdem noch an Gott erfreuen. Psalm, was hat ich als nächstes? Psalm 16? Ja. Ja, kannst trotzdem gleich mal loslegen.
Also. Da hatte mir, dass Gott das Beste ist und dass man am besten halt die meiste Freude haben kann. Mhm.
Ja. Noch irgendwelche? Was habt ihr gesagt dazu? Wir haben die Bibelstelle übersprungen. Okay. Also, Psalm 16? Ja.
Also, da haben wir nicht so viel, aber wir haben geschrieben, dass er sich darüber freut, dass er von Gott Gnade empfängt.
Ja. Dieses, dass Gott mein Teil ist, das geht ja viel um Israel. Also in Israel, da haben alle Stämme haben dann einen bestimmten Abschnitt im Land bekommen. Das Land Kanaan wurde aufgeteilt, für jeden Stamm gab es ein bestimmtes Stück. Und der Psalmist hier, der sagt, dass ich habe eigentlich den besten Abschnitt oder den besten Teil bekommen. Gott selbst ist mein Teil geworden sozusagen. Besser als das ganze irdische Land noch hat es mich erwischt, denn ich habe Gott selbst auf meiner Seite. Und das drückt etwas aus über die Wertschätzung da. Psalm 84, hier unsere Gruppe mal.
Also Psalm 84 zeigt halt auch, dass man ein starkes Verlangen hat und dass Gott besser, wieder ist Gott besser als alles andere. Mhm.
Ja. Noch ein anderer Kommentar dazu?
Ja. Dass man vielleicht lieber an der Schwelle, also Türeingang sozusagen, steht bei Gott, aber dann bei Gott ist, als dass man irgendwie jetzt im Zelt und im Bett und allem was man hat.
Genau. Genau, der Kontrast ist sehr groß gemalt. Sozusagen lieber nur in der letzten Reihe im Gottesdienst sitzen sozusagen, als in irgendeiner Luxusvilla ohne Gott sein. Man könnte es vielleicht mal so übertragen. Lieber ein Tag Gottesdienst als 3 Jahre und ein paar Monate, also 1000 Tage, ohne Gottesdienst. Also wichtig ist ihm Gott. Und Philipper 1, Vers 21, der war etwas kniffliger. Seid ihr so weit gekommen? Seid ihr so weit gekommen? Was haben wir da festgestellt?
Ja, einfach.
Ach ja, da sagt Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ja?
Einfach, er hat dadurch Freude bekommen zu sterben, weil er weiß, dass nach dem Leben einfach was Besseres ist und er sich darauf jetzt schon freuen kann.
Ja. Genau, das bedeutet nicht, dass wir sozusagen uns auf den Tod oder auf das Sterben selbst freuen, aber weil wir wissen, dass das Sterben uns noch näher zu Christus bringt, ist ja sogar etwas Gutes. Dann kann er sagen, Sterben ist für mich wie ein Gewinn. Das ist eine richtig verkehrte Welt zu dem, was wir sonst so in nichtchristlichen Kreisen finden. Da ist natürlich, da müssen wir uns immer hier am Leben festkrallen. Weil alles, was uns sozusagen wichtig ist, wenn wir Gott nicht haben, das ist natürlich hier in dieser Welt. Aber wenn wir Gott haben, dann merken wir, ich könnte sogar diese Welt verlassen, ich könnte sogar sterben und da kommt was noch Besseres. Ja, das ist sozusagen im Grunde genommen die Einleitung gewesen, aber natürlich eine sehr ausführliche Einleitung, weil das wirklich wichtig ist, dass wir uns alle von dieser Freude anstecken lassen, ja, dass wir diese gleiche Wertschätzung so ein bisschen bekommen, die wir in diesem Psalm zum Beispiel finden, dass Gott für uns wertvoller ist und dass Gott für uns das Größte ist. Im Grunde genommen müsste man sogar sagen, wenn wir uns an irgendetwas anderes als Gott mehr erfreuen, wenn uns unser Auto wichtiger ist, wenn wir sagen, lieber einen Tag in meinem Auto als 1000 Tage im Gottesdienst sozusagen, dann ist das natürlich Gottesdienst. Da würde Gott sagen, dann hast du nicht verstanden, wer ich bin und wie groß ich bin und wie herrlich ich bin. Also das soll uns ein bisschen anregen und ermutigen, dass Gott wirklich so zufriedenstellend ist und so viel Freude bringt in unser Leben. Und jetzt möchte ich noch natürlich zum 1. Petrus kommen, in den verbleibenden Minuten, und da einmal wenigstens 2 Aspekte hier rausstellen. Ihr könnt ja mal den 1. Petrusbrief aufschlagen, und zwar Kapitel 3. Kapitel 1. Entschuldigung. 1. Petrus 1. Und dann lese ich die Verse 3 bis 9. Dann wollen wir hier über diese 2 weiteren Punkte nachdenken: die Freude eines Pilgers und Freude im Leid. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 9. Gelobt sei Gott. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob und Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davon tragt, die Errettung der Seelen. Die Freude eines Pilgers. Wir haben festgestellt, wie die Psalmisten oder wie Paulus zum Beispiel Gott so lieb haben, dass sie sagen, Gott ist wertvoller für mich als alles andere, was ich hier auf der Erde finden kann. Das ist meine größte Freude. Und das Interessante ist, dass die Freude, das sagt Petrus hier, die Freude, wenn Jesus wiederkommt, die wird noch größer sein. Dann werden wir uns jubeln freuen, dann werden wir laut jauchzen, weil endlich unser größter Schatz sozusagen bei uns ist. Der Herr Jesus selbst. Und die Freude eines Pilgers könnt ihr aufschreiben. Die Freude eines Pilgers ist die Freude des Glaubens. Die Freude eines Pilgers ist die Freude des Glaubens. Ihr könnt ja dazu mal noch dann in die nächste Zeile schreiben, Vergleiche Johannes 16. Muss ich kurz gucken. Johannes 16, Vers 16 und dann FF dahinter folgende, also alles nach Johannes 16, Vers 16 sozusagen. Also ich habe gesagt, die Freude eines Pilgers ist die Freude des Glaubens. Und jetzt hört mal zu, was Jesus zu seinen Jüngern sagt am letzten Abend vor seiner Kreuzigung. Da zieht er sich zurück mit den Jüngern und spricht zu ihnen. Und er spricht darüber, was passieren wird, wenn Jesus weggeht von der Erde und auffährt zum Vater. Hört mal zu, Johannes 16, Vers 16, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Also dann, wenn Jesus wiederkommt. Denn ich gehe zum Vater. Da sprachen etliche seiner Jünger zueinander, was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Deshalb sagten sie, was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit. Wir wissen nicht, was er redet. Da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, ihr befragt einander darüber, dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Was Jesus hier macht ist, er sagt, ich bin 3 Jahre lang mit euch Jüngern zusammen unterwegs gewesen und ihr werdet mich vermissen. Ihr werdet mich so sehr vermissen, dass ihr traurig sein werdet, und weinen werdet, sagt er, ihr werdet sozusagen oft zurückdenken an diese Tage und sagen, wo ist Jesus jetzt? Ich hätte es gern, dass Jesus jetzt hier wäre oder dass ich bei Jesus wäre. Jesus ist also sehr realistisch. Er weiß, dass wir, weil wir Christen sind und weil wir Jesus lieb haben, eigentlich am liebsten bei ihm sein wollen. Und er sagt, ihr seid traurig, aber ich komme wieder und dann wird eure Freude groß sein. Denn man könnte sozusagen in dem Moment, wo Jesus weggeht und auffährt zum Vater, da werden die Jünger zu Pilgern. Auf einmal ist Jesus weg und jetzt sehen sie Jesus nicht mehr sichtbar mit ihren Augen, sondern sie sehen ihn nur im Glauben und sie sehen ihn, wenn er hier in seinem Wort spricht. Und das Interessante ist, dass Petrus hier zu den Gemeinden schreiben kann und sagt, ihr habt ihn nicht gesehen und ihr liebt ihn. Die Gemeinden, zu denen er spricht, die waren ja alle nicht da, wo Jesus auf Erden war. Die haben nur darüber gehört, wenn die Apostel gepredigt haben. Und er sagt, und ihr seht ihn jetzt immer noch nicht. Und ihr glaubt an ihn. Das Spannende ist, dass diese Gemeinden, obwohl sie dieses Privileg nicht hatten, was die Jünger gehabt haben, dass sie trotzdem sich an Jesus erfreuen können. Die Freude eines Pilgers ist eben die Freude im Glauben. Das ist die Freude, dass sie sozusagen auf den Himmel gucken können und dass sie wissen, eines Tages kommt Jesus wieder. Und dass sie wissen, mein Herr, er lebt. Ich sehe ihn zwar jetzt nicht, aber er ist da. Und darüber freuen sie sich. Und dann sagt Jesus, wenn ich wiederkommen werde, werdet ihr euch freuen mit unglaublicher Freude und niemand kann diese Freude von euch nehmen. Das Spannende ist ja, dass diese Christen hier, an die Petrus schreibt, sich jetzt schon freuen. Wie viel mehr werden sie sich also dann freuen, wenn Jesus wiederkommt? Wenn unsere Freude jetzt schon so groß ist, dann wird sie dann noch größer sein, wenn Gott wiederkommt. Da sagt er, ihr werdet euch mit jubelnder Freude freuen. Da werden wir laut jauchzen und springen. Da werden wir laut rufen und uns freuen und die Hände klatschen oder was weiß ich nicht, was jeder machen wird. Aber da werden wir uns vor Freude nicht mehr halten können, dass es endlich soweit ist, dass Jesus wiederkommt. Die Freude eines Pilgers ist die Freude des Glaubens. Brauchen wir das Wort, glauben wir, was was das Wort sagt, was in der Predigt, was wir in der Predigt hören, und da wissen wir, Jesus ist da, und da können wir uns so über Jesus freuen und an Gott freuen. Und dann ist Freude eines Pilgers, aber auch Freude im Leid, das ist der dritte Punkt. Die Freude eines Pilgers ist die Freude im Leiden oder die Freude unter Schmerzen. Also die Gemeinden, die wurden verfolgt, wurden vielleicht eingesperrt, haben ihren Job verloren, die durften nicht mehr Handel treiben in der Öffentlichkeit, wurden vielleicht vertrieben, die durften sich nicht mehr zum Gottesdienst treffen. Wir wissen nicht ganz genau, was diese Christen alles durchgemacht haben. Aber Petrus ermutigt sie und sagt, ihr freut euch trotzdem. Warum freuen sie sich? Ja, Petrus gibt den Grund an, ihr könnt nochmal reinschauen. Sie leiden viel, sie machen viel durch für ihren Glauben. Und trotzdem freuen sie sich. Warum freuen sie sich trotzdem? Vers 7 sagt, gibt er die Lösung. Das ist ein bisschen kompliziert geschrieben hier. Jetzt sozusagen, wenn ihr eine kurze Zeit leiden müsst, wenn es nötig ist, dann könnt ihr euch trotzdem freuen, denn diese Leiden haben einen guten Zweck. Wir können uns im Leiden freuen, weil die Leiden einem guten Zweck dienen, weil Gott mit den Leiden ein gutes Ziel verfolgt. Wir können uns im Leiden freuen, weil Gott ein gutes Ziel im Blick hat. Und dieses Ziel, das er hier nennt, es gibt ganz viele gute Ziele, die Gott für uns im Sinn hat. Hier nennt Petrus das Ziel, dass unser Glaube sich als bewährt erweisen wird. Das heißt, wenn wir im Leiden durchhalten, das heißt, wenn es uns schwer geht, wenn wir zum Beispiel krank sind, oder wenn wir von unseren Mitschülern vielleicht gemobbt werden oder ausgelacht werden, weil wir Christen sind oder weil wir an die Schöpfung glauben, zum Beispiel, dass Gott die Welt geschaffen hat, anstatt Evolution oder was. Wenn wir also durch diese Dinge durchgehen und uns trotzdem an Gott erfreuen und trotzdem an Gott festhalten, dann wird sozusagen unser Glaube immer stärker. Und dann wird sich ganz am Ende zeigen, wenn Jesus wiederkommt, unser Glaube war so haltbar und so stark, er ist viel wertvoller als Gold selbst. Und was bringt das wiederum? Das sagt er, es bringt Ehre und Herrlichkeit, wenn Jesus wiederkommt. Dadurch wird Gott verherrlicht, das bringt uns Ehre sozusagen, Gott ehrt uns auch in gewisser Hinsicht da. Wenn wir also durch Leiden durchgehen, warum können wir uns im Leiden freuen? Das ist so eine logische Kette. Warum können wir uns im Leiden freuen? Weil Gott ein gutes Ziel verfolgt. Und dieses Ziel ist, dass unser Glaube stark wird und bis zum Ende durchhält. Und das ehrt Gott am Ende und verherrlicht ihn. Gold ist das Wertvollste, was zur damaligen Zeit bekannt war. Es ist das wertvollste Material, weil es selten war und weil man es nicht überall findet und so weiter. Da sagt er, wenn euer Glaube durchhält, wenn euer Glaube so stark ist, dass ihr sogar für euren Glauben ins Gefängnis gehen könnt oder als Märtyrer sterben könnt, wenn euer Glaube so stark ist, dann wird am Ende eine riesige Herrlichkeit, eine riesige Ehre daraus folgen. Deswegen habt ihr jetzt schon Grund, darin durchzuhalten und euch sogar darüber zu freuen. Ja, ihr könnt euch dazu ja auch mal noch Römer 8, Vers 28 aufschreiben. Das ist so ein ähnlicher Ansatz, den der Apostel Paulus da hat. Römer 8, Vers 28, da geht es auch im Kontext um Leiden dann, und da sagt er: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Da wird wieder deutlich, Gott verfolgt mit den Leiden, durch die wir durchgehen. Krankheit, Armut, Arbeitslosigkeit manchmal. Schwere Zeiten mit unseren Eltern oder unseren Geschwistern. alles Mögliche, wo wir sozusagen so ein bisschen auf die Geduldsprobe gestellt werden. Gott verfolgt mit diesen Dingen ein gutes Ziel. Und wir können ihm vertrauen, dass er es wirklich gut meint mit uns. Und darum haben wir sogar, selbst im Leiden, immer einen Grund zur Freude. Gott verherrlicht sich da in uns. Okay, ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell. Wir mussten so ein bisschen nachziehen, aber wir können es pünktlich zum Abendbrot schaffen. Ich hatte für die weiteren praktischen Bemerkungen einfach mal so ein paar kleine Gedanken mir gemacht, also für diesen vierten Punkt hier, wie man es dann eigentlich schaffen kann, dass man sich so an Gott erfreut. Denn wir alle merken ja, oder einige von uns, denke ich, geht es so, den meisten vielleicht, wenn wir Psalm 84 lesen, wo der sagt, Gottesdienst ist viel besser als alles andere und bei Gott sein ist viel wertvoller als alles andere und lieber ein Tag an der Schwelle des Tempels als 1000 Tage außerhalb in irgendwelchen Luxusvillen, da merken wir so ein bisschen, ach, der hat eine Sehnsucht nach Gott, die habe ich gar nicht, die hätte ich gern, aber die habe ich gar nicht. Und es macht viel Sinn, sich mal hinzusetzen und darüber nachzudenken. Und ich denke, ein Punkt, den ich euch hier mitgeben würde, für diesen vierten Punkt, praktische Bemerkung ist, um in der Freude zu wachsen, um in der Freude an Gott zu wachsen, muss man viel über den Himmel nachdenken. Das ist im Grunde genommen das Rezept, das Petrus hier diesen Gemeinden verschreibt. Petrus verschreibt diesen Gemeinden das Rezept Himmel. Da spricht er viel über die Herrlichkeit Gottes, die dann eines Tages zur Schau gestellt werden wird. Da spricht er viel darüber, wie Gott sich verherrlichen wird. Und dass wir eine lebendige Hoffnung haben, haben wir gehört. Und wenn wir viel über den Himmel nachdenken, sozusagen, wie Petrus das hier von den Gemeinden will, dann fördert das diese Freude und dann fördert das unsere Ausdauer. Also wie können wir die Freude am Leben erhalten? Wie können wir unsere Freude wieder neu auffrischen? Unter anderem, indem wir über den Himmel nachdenken. Andere Möglichkeiten sind natürlich viel in den Gottesdienst gehen und unter der Predigt sitzen und gut zuhören und von Gottes Wort lernen. Da wird er uns immer erbauen. Viel in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen sein. Da werden wir auch immer wieder erfreut und ermutigt, so wie hier auf so einer Freizeit. Es gibt also viele kleine Möglichkeiten, sozusagen viele Hilfsmittel, die Gott uns gibt und sagt, hier, das kannst du benutzen, um sozusagen dich noch mehr an mir zu erfreuen. Okay, dann lass uns noch zum Abschluss beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du wirklich alle Herrlichkeit und Ehre besitzt. Du verlangst uns von uns und erforderst von uns, dass wir dich verherrlichen und dir die Ehre geben. Aber das bedeutet nicht, dass du nicht schon längst herrlich bist und alle Ehre hast, sondern nur, dass wir sie sozusagen anerkennen und dich dafür loben und preisen. Denn du bist ein herrlicher Gott. Bei dir ist alle Herrlichkeit und alles Licht und Leben und alle Freude selbst. Und wir bitten dich, dass wir einen immer klareren und stärkeren Blick auf deine Herrlichkeit bekommen und auf all deine Güte und all die Freude, die wir bei dir finden dürfen. Wir bitten dich, dass du uns durch dein Wort wirklich ansteckst mit so einer Freude, wie wir sie in den Psalmen oft finden können, dass wir auch so ein lebendiges Zeugnis sind dafür, dass du wertvoller bist als alles, was wir hier auf Erden haben. Schenke uns doch bitte diese Sehnsucht, schenke uns dieses Verlangen, damit du verherrlicht wirst. Und hilf uns auch in allen Geduldsproben, die wir im Alltag erfahren, wenn wir Schwierigkeiten haben und wenn Hindernisse im Weg liegen. Hilf uns dort auch geduldig zu sein und nicht zu vergessen, dass du ein gutes Ziel für uns verfolgst, sodass wir uns weiterhin, sogar mitten im Leiden, an dir erfreuen können. Darum beten wir durch deinen lieben Sohn Jesus Christus. Amen.